England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
In wenigen Tagen feiert König Charles III. Seinen runden 75. Geburtstag. Grund genug für uns vom Britpod, bei unserem Königshausexperten Andy Englert, ein wenig Näheres dazu zu erfahren. Bleibt dabei. Am kommenden Dienstag, den 14.11., feiert man in Großbritannien ein ganz besonderes Ereignis, den 75. Geburtstag von König Charles III. Und ein solcher Geburtstag, lieber Klaus, hat ja für Charles sicher eine ganz große Bedeutung, wenn man bedenkt, dass da die Augen nicht nur aller Briten, sondern sogar des ganzen Commonwealths weltweit auf ihn gerichtet sind, oder?
Klar, vor allem in seinem Fall, weil andere Regenten in einem solchen Alter ja eher abtreten. Er aber ist gerade erst angetreten.
Wie stellst du dir denn eigentlich so eine royale Festivität vor?
Naja, vielleicht schmückt Camilla ihm ja den Buckingham-Palast mit Luftballons oder kleine Kinder würden sagen. Natürlich mit lustigen Spielen wie Topfschlagen und mit einer tollen royalen Hüpfburg.
Um Gottes Willen, ja. Da geht dem guten Klaus mal wieder die Fantasie durch, mein lieber Shiva. King Charles III. Mit Krone auf der Hüpfburg, das wäre mal wirklich was Lustiges. Aber natürlich wird es ganz anders sein. Königlich angemessen, würdevoll und unter Beteiligung vieler Charity-Institutionen. Das wurde ja auch schon groß vorab angekündigt. Vor allem aber wird Prinz Harry nicht auf dem Geburtstagsfest seines Vaters erscheinen oder doch? Oder ist diese Frage gar nicht mehr so wichtig? Einer, der das alles ziemlich genau weiß und immer einen guten Blick hinter die Kulissen hat, ist unser Adelsexperte Andy Englert, stellvertretender Chefredakteur von Frau im Spiegel Royal. Und wir wollen jetzt von Andy wissen, lieber Andy, wie siehst du diesen ganz besonderen Geburtstag des Königs in Großbritannien und wie wird der König selbst das Ganze in Szene setzen lassen? Was weißt du darüber?
Es war jetzt natürlich mal ein erster Gradmesser. Der 74. Geburtstag ist jetzt erstens mal von der Zahl nicht so spannend. Zweitens lag der Tod seiner Mutter, der Queen, auch noch nicht so lange zurück zu diesem Zeitpunkt in 2022, dass man da hier Großparty gemacht hätte. Das sind natürlich Zeichen, die ein König auch setzt. Wie feiere ich das? Welche Signale setze ich nach außen? Und wenn man sich das Programm mal ansieht, dann weiß man, dass Charles im Prinzip eine Linie verfolgt, mit der er seit Amtsantritt und auch etwas davor gar nicht so schlecht gefahren ist und die auch zeigt, dass Charles die Zeichen der Zeit, die Lage und die Stimmung im Land, vor allem auch bei der Mehrheit der Britinnen und Briten, recht gut verstanden hat.
Weiß man denn, wie er feiert? Es wird ja große offizielle Veranstaltungen geben, klar. Aber es wird doch sicher auch im privaten Kreis gefeiert. Was ist denn da so angesagt?
Ja, natürlich wird es eine Feier im privaten Kreise geben, wo ja nun drüber diskutiert wird. Kommen Harry und Meghan wahrscheinlich nicht. Es wird in Amerika behauptet, sie seien nicht eingeladen. Das ist aber eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz. Es ist aber eines ganz klar, wie es die Queen auch getan hat, selbst mit noch höheren runden Geburtstagen. Es wird hier keinen Aufmarsch geben, der so einer Hollywood-Film- oder James-Bond-Premiere, wie man sie in London kennt, in irgendeiner Weise ähnelt. Die Familienfeier wird, wenn es da überhaupt Fotos gibt, nicht jetzt hier ein rauschendes Fest sein und ein Aufmarsch von nationalen, internationalen Royals, hochadligen Superreichen und irgendwelchen Film- und sonstigen Stars, sondern das wird hinter ziemlich geschlossenen Türen abgehalten. Aber die Menschen sollen natürlich mitfeiern dürfen. Und das ist zum Beispiel, es gibt Festveranstaltungen in den Highgrove Gardens. Das ist das private Schlösschen, das sich Charles von seinem eigenen Geld mal geleistet hat, Ende der 1970er Jahre, wo er auch lebt, seine organischen Gärten betreibt und heute auch noch hinfährt, wenn es ihm die Zeit möglich ist. Und in Dumfries House in Schottland, das ist auch so. Und da werden Menschen eingeladen sein, die entweder am selben Tag Geburtstag haben, demselben Jahrgang angehören oder, und das ist sehr wichtig bei Charles, man kann Menschen vorschlagen, die der lokalen Gemeinschaft Gutes getan haben. was auch für die britische Gesellschaft ganz wichtig sind. Menschen, die ehrenamtlich in Nachbarschaftshilfen arbeiten, in Charity-Shops, genauso von der Betreuung von Menschen mit Behinderung über Naturschutzprojekte, die Reinigung von Bachufern, genauso wie wenn man Rollstühle repariert ehrenamtlich. Das ist eine riesige ehrenamtliche Industrie in Großbritannien. Das weiß Charles, das ist wichtig, dass diese Menschen da sind, weil die Staatskassen haben erstens nicht das Geld und zweitens, es wäre auch gar nicht bezahltes Personal zu beschaffen, das das leisten könnte. Eine wichtige Säule der Gesellschaft, die auch der König hier mehr in den Vordergrund stellt als seine eigene Person.
Über Harry und Meghan gibt es ja unterschiedliche Informationen. Der Palast sagt, Harry ist gar nicht eingeladen, während Harry durch seine Leute behaupten lässt, er hätte gar keine Zeit zu kommen. Sind das jetzt alles nur Spekulationen des Daily Mirror oder was ist da dran an den Gerüchten?
Es ist weitaus weniger Zündstoff in dem Thema Harry mehr drin, als das manche Medien gerne hätten. Britische wie auch amerikanische oder einfach, ich sag mal, internationale, vor allem Online-Portale, die nicht gebunden sind, sich presserechtlich an große Vorgaben zu halten und dann einfach mal fröhlich was, ich sag's mal höflich, interpretieren. Es ist aber auch klar, und das zeigt es, dass die Amtszeit von Charles bis jetzt bei Weitem keine Skandale hervorgebracht hat, was natürlich manche auch gerne gehabt hätten. Der arbeitet da sehr geräuschlos und man merkt die Lebenserfahrung von Jahrzehnten als Kronprinz, wo eigentlich sich viele schon lustig gemacht haben und gesagt haben, mein Gott, schick den Menschen doch mal in die Rente und lass den nicht noch König werden. Das zahlt sich für ihn jetzt im Moment extrem aus, weil das Komische ist eigentlich an der ganzen Geschichte, selbst die Memoiren und begleitenden Interviews von Harry bei den Memoiren Anfang dieses Jahres, da haben die Leute gesagt, naja, gut, der findet, der Papa hat ihn so wenig in den Arm genommen. Und diese Familie ist halt ein bisschen konservativ. Naja, gut, schön. Aber das ist natürlich auch so, dass keiner sagt, ne, wir brauchen jetzt parlamentarische Untersuchungsausschüsse aufgrund der Harry-Memoiren. Man sagt, ja gut, das ist eine Familiengeschichte. Was Charles betrifft, da können wir damit leben. Die, die ihn vorher nicht mochten, mögen ihn jetzt auch nicht deswegen. Aber Harry ist eigentlich der Verlierer davon. Und das ist das Interessante und das beweist auch, wie unerwartet stark die Position von Charles in der britischen Gesellschaft jetzt ist und auch schon kurz nach Amtsantritt war.
Charles hat ja neulich etwas sehr Wegweisendes unternommen, finde ich. Er ist nach Kenia geflogen und hat sich dort für gewisse Verhaltensweisen der Engländer während der Kolonialzeit entschuldigt. Das ist für die Krone eine sehr bedeutende, vielleicht auch nicht ganz ungefährliche Initialgeste, denn Großbritannien hatte ja viele Kolonien. Also ich fand, das hatte echt Größe, jetzt an diesem Punkt anzusetzen.
Das hat Größe und das zeigt natürlich auch, dass Charles sicherlich klar sein wird, dass er nicht als der bedeutendste König schon aufgrund einer wahrscheinlich voraussehbar überschaubaren Amtszeit irgendwo in die Annalen eingehen wird. Zumindest wird er die Rekorde seiner Mutter nicht ansatzweise jemals mehr erreichen können. Darum geht's ihm nicht, aber man merkt, Charles sieht sich so als ein bisschen das Bindestück zwischen der Vergangenheit des Hauses Windsor, vertreten durch die Queen, und der Zukunft, vertreten durch seinen Sohn William und dessen Sohn George. Und das Thema koloniales Erbe, ich nenne das jetzt mal so, war natürlich ein gewisser Zündstoff. Jetzt darf man auch nicht vergessen, Charles ist König geworden von Großbritannien und Nordirland und formell noch in einigen kleineren und größeren Ländern, wie zum Beispiel in Kanada und Australien, als eine Art repräsentatives, aber politisch einflussloses Staatsoberhaupt. Die Queen zum Beispiel, darf man nicht vergessen, war ja bei Amtsantritt noch Königin und Regentin mit weitgehenden Kompetenzen über diese beschriebenen Länder, die heute bestenfalls noch dem Commonwealth angehören, in freiwilligen Zusammenschluss. Die Queen hatte natürlich auch ein Problem, sich da zu entschuldigen. Sie war einerseits noch die Regentin, andererseits war es ihr Vater, ihr Großvater. Bei Charles ist das alles relativ weit weg. Und die letzten Jahrzehnte hat er eigentlich auch schon in dem Bewusstsein gelebt, ja, das gehörte mal zur Krone, aber das sind schlichtweg unabhängige Staaten auf der Welt.
Es ist ja ohnehin zu erwarten, dass im Übergang zu William viele dieser Dinge künftig anders gesehen werden. William hat ja schon mal durchblicken lassen, dass er später bestimmte alte Zöpfe im täglichen Verfahren des Königshauses abschneiden wird. Aber zurück zu Charles nochmal. Gibt's da in England eigentlich sowas wie auch Gesundheitsbulletins für den König? Bei Politikern ist man ja sowas gewöhnt.
Alle Mitglieder des Königshauses, vor allem die in der ersten Linie, haben natürlich ohne Wartezeiten für Routineuntersuchungen oder wenn es ihnen auch mal schlecht geht, wo sich vielleicht ein Normalbürger in England erst recht überlegt, ob er jetzt eine Arztpraxis aufsucht oder sich einen Termin geben lässt, stehen die natürlich zur Verfügung. Es ist auch nicht bekannt, dass jetzt irgendwo die Gesundheit von Charles als angegriffen gilt. Es gibt keine Terminabsagen in den letzten Monaten, die irgendwie kurzfristig kamen und darauf hindeuten, dass möglicherweise seiner oder auch Camillas Gesundheitszustand angeschlagen sein konnte. Er hatte auch eine Corona-Erkrankung, aber das hatten ganz viele. Das ist auch schon vor seinem Amtsantritt gewesen. Es ist sicherlich so, dass die Royals medizinisch optimal betreut werden. Und man wird sich auch sicherlich nicht die Blöße geben, wenn wirklich mal was sein sollte, dass man 2-3 Monate, ich sag mal, in der Versenkung verschwindet, ohne dass die Leute wissen, was eigentlich fehlt. Es war ja zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel bei Prinz Philipp, der natürlich kurz vor seinem 100. Geburtstag verstorben ist, hat es in den letzten Lebensjahrzehnt mehrere Rückzüge gegeben, auch als er teilweise noch Termine machte, die gesundheitlich begründet waren. Man hat jetzt da natürlich nicht die Röntgenbilder an die Presse geschickt, aber man hat ziemlich offen auch mitgeteilt, dass er daran leiden würde, dass das so und so, also operativ und so weiter, behoben wurde, auch teilweise wo, auch teilweise von welchen Ärzten. Und man hat auch dann gesagt, so, und er wird sich jetzt, um sich zu erholen, so und so lange zurückziehen. Das ist in anderen Monarchien teilweise viel mysteriöser gewesen, dass man oft sagt, ja, jetzt wurden da Termine abgesagt, kurzfristig, man weiß nicht warum. Da war eigentlich das englische Königshaus auch aufgrund der Tatsache, dass die Königin und ihr Mann in den letzten Jahrzehnten doch schon in einem höheren Alter waren, relativ offen und transparent. Aber es muss nicht aus irgendwelchen Gründen, wenn nicht wirklich was los ist, ein ärztliches Bulletin über den Zustand der Premium Royals veröffentlicht werden.
Wie sieht denn eigentlich das Verhältnis von König Charles und Camilla zu den übrigen Königshäusern in Europa aus?
In Großbritannien ist eine Insel. Und so gesehen überrascht es auch nicht, dass eigentlich das britische Königshaus, und wenn man jetzt auch mal in die Gestalt von Charles sieht, die wichtigsten und größten Reisen nach Amtsantritt, die waren nach Deutschland, nach Frankreich, in die USA. Wichtige Handelspartner, wichtige militärische Partner, wichtige politische Partner. Außerdem ist immer schon aufgefallen, die Queen und Prinz Philipp waren Jahrzehnte zum Beispiel nicht bei Adelshochzeiten anwesend, egal wie hochkarätig sie waren. Auch Charles und Camilla außerhalb ihres Landes so gut wie gar nicht. Da ist dann mal Prinzessin Diana, hat sich so gewünscht, dann durfte sie zur Beisetzung von Grace Kelly fahren, also damals Fürstin Grazia von Monaco. Manches Mal ist Sophie Wessex, heute Herzogin von Edinburgh, also die Frau von Prinz Edward, in Vertretung der britischen Monarchie mit und ohne Edward wohin gefahren. Prinzipiell ist es schon so, dass Charles auch in meinen Augen da nicht besonders das ändern wird, was die Queen getan hat. Charles legt sehr viel Wert, und da kommen wir jetzt auch ein bisschen auf die Interpretation seines Jobs, dass er nicht der rote Teppichkönig ist. Ja, er hat das Parlament eröffnet und da gab es alles das, was die britische Historie verlangt hat. Krone für ihn, Krone für Camilla und den Krönungsumhang. Das ist ein Wahren der Tradition. Aber Charles ist extrem bemüht und da glaube ich, muss er auch nicht eine Rolle spielen, sondern es trifft auch seine Persönlichkeit. Jetzt nicht zu sagen, ich bin jetzt auf einmal mehr der Jet-Set-König. Also auch zur glanzvollen Hochzeit nach Jordanien, da hat man dann William und Kate geschickt. Jordanien ist auch für ein Land wie in Großbritannien ein politisch in vieler Hinsicht nicht unbedeutender Staat. Und deswegen hat man da auch relativ hoch von der Thronfolgeliste die Vertreter des Landes ausgewählt. Aber dass Charles und Camilla jetzt irgendwo von einer royalen Party auf die nächste stolpern werden, das ist absolut nicht zu erwarten. Und da folgt er eigentlich absolut der Linie, die seine Eltern jahrzehntelang vorgegeben und vorgelebt haben.
Jetzt könnte man ja sagen, Königshäuser wie die in den Niederlanden oder Dänemark sind ja viel jünger, auch im Internetzeitalter angekommen und ein bisschen frischer. Siehst du das auch so, Andi?
Charles ist 75 und Charles hat, sag ich mal, sehr viele Sachen angegangen, schon in den Jahren, als seine Mutter noch lebte und er sehr dezent, aber sehr effizient das ganze Tagesgeschäft des Königshauses geführt hat, ohne seine Mutter da irgendwie als alt und hilflos darstellen zu lassen. Nach außen hin war sie die Königin. Er hat das schon bestimmt in den letzten 5 Jahren betrieben. Da muss man sagen, Charles ist zwar 1948 geboren, aber der ist seit den 70er Jahren unterwegs mit allen möglichen Themen. Ich sage nur im Bereich des Umweltschutzes, der Landwirtschaft, der Ernährung und so weiter. Die andere, jüngere Royals jetzt so in den letzten Jahren mal mehr oder weniger Nolens oder Wolens aufgenommen haben und sagen, ja gut, müssen wir jetzt auch was dazu sagen, müssen wir auch eine Meinung dazu haben. Aber du hast vorhin das Stichwort Niederlande genannt. Da hat man zum Beispiel, finde ich, den Gegenentwurf von Charles. Und zwar in Gestalt der Königin Maxima. Klar, das ist die Königin an der Seite des regierenden Königs Willem Alexander. Die hat da eingeheiratet und Königin Maxima beherrscht nun die royale Show großartig. Und da sind ihr die Herzen zugeflogen und da könnte man schon mal fast sagen, das ist ein bisschen so ein Problem, wo man sagt, ja, was ist daran ein Problem? Das Problem von Charles, sagte man früher, ihm fliegen die Herzen nicht zu. Aber Charles hat natürlich gelernt, wie man sich die Herzen verdienen muss oder wie man Respekt und Anerkennung kriegt und hat da gelernt, politisch zu denken. Damit meine ich jetzt nicht, dass er sich für irgendeine Partei stark macht, sondern die Gesellschaft Großbritanniens zu beobachten, zu erleben und zu verstehen und vielleicht auch sogar die außerhalb von Großbritannien und nicht zu sagen, ja, ich König, ich Superstar, ich kann machen, was ich will. Man sieht das jetzt bei dem niederländischen Königspaar. Man wirft denen vor, die machen ständig Luxusurlaub, als andere in der Pandemie saßen, flogen die um die halbe Welt und haben es da knallen lassen. Sie verlangen immer mehr Apanagen und dergleichen mehr. Und während das zum Beispiel bei der Königin Beatrix, wo man oft sagte, ja, das ist eine unterkühlte, sehr distanzierte Frau, die gar nicht so zu diesen jovialen Niederländern passt, da gab es den Ausdruck Generaldirektorin der Niederlande AG. Das klingt jetzt nicht nach Königin der Herzen, aber jeder hat die Frau respektiert und sie ist ja nun in den Ruhestand gegangen. Im Moment befindet sie sich gerade in den niederländischen Besitzungen in der Karibik und erledigt da auch souverän ihr Programm. Die hatten Respekt. Und das hat Charles, glaube ich, auch erkannt, so nach dem Motto, ich werde nie der Popstar sein. Dazu bin ich irgendwann zu alt. Dafür hat die Physiognomie, wie er jung war, nicht so dem Schönheitsbild der 60er, 70er und frühen 80er entsprochen. Das war jetzt auch nicht ein Mensch, der so unterkühlt war, wie er immer dargestellt wurde, sondern es war auch ein Mensch, der keine Rampensau ist, was in der Theaterwelt ja durchaus ein Kompliment ist, sondern einer, der sehr genau beobachtet hat und antizipiert. Ich konnte zweimal in meinem Leben mit ihm sprechen. Das waren keine Interviewtermine, die haben sich zufällig ergeben, weil Menschen mich ihm vorgestellt haben und ins Gespräch gebracht haben. Natürlich konnte man ihn dann nicht auf seine Ehe ansprechen, sondern da ging es einmal um Landwirtschaft, das andere Mal ging es um Pferdesport. Und das war jetzt nicht jemand, der gesagt hat, ja, ich bin jetzt hier, das ist irgendwer, zu dem bin ich jetzt nett. Sondern wenn man mit ihm in ein Gespräch einstieg und die Frage gestellt hat, die zur Situation gepasst hat, hat er sie beantwortet. Aber es kam sofort die Gegenfrage. Und da hat man natürlich gemerkt, der Mann hat in über 70 Jahren auch eine Menge aufgenommen. Und man hat gemerkt, in jedem Gespräch, in dem er sich befindet, versucht er sofort auch irgendetwas für sich an Information zu ziehen, an Emotionen mitzukriegen und das irgendwo auch abzulegen und zu verarbeiten. Das habe ich auch erlebt in Gesprächen, an denen ich nicht beteiligt war, sondern wo ich ihn einfach beobachtet habe. Das ist eine ganz große Stärke und er hat auch begriffen, ich bin kein Showstar, ich bin kein Bühnenmeister, der dasteht und unten jubeln 100.000, nur weil ich jetzt hier aufgetreten bin. Sondern er hat wirklich verstanden, das ist ein harter Job, sich Sympathie, Anerkennung und Respekt zu verdienen. Und da hat er nun riesiges Glück gehabt, weil die jetzige Zeit in Großbritannien, auch Probleme in Palästina, der Ukraine-Krieg, Wirtschaft, Energieversorgungskrisen, die Folgen des Brexit, das ist alles nicht so wahnsinnig lustig. Und ein König, der jetzt hier auf High Life macht und sagt, ja, ich fliege jetzt erstmal mit dem Privatjet um die Welt und spiele eine Runde Golf mit Donald Trump und gehe irgendwie Offshore-Boot fahren mit irgendwelchen Emiren in den Vereinigten Emiraten, das wird nun überhaupt nicht ankommen im Moment.
Wie muss man sich denn seinen Inner Circle vorstellen, also den Freundeskreis, mit dem er sich umgibt? Sind das eher Intellektuelle oder doch eher die alte englische Adelsklique? Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Professor kennengelernt, der jedes Jahr im Sommer nach Schottland eingeladen war, wenn Königin Elisabeth und Prinz Philipp mit Freunden grillten. Da standen dann die beiden Gastgeber mit Grillschürzen in einer Bude und haben fotogen Würstchen gegrillt. Ist Charles auch so?
Es gab ja nun eine Menge Bewegt- und Fotografiebilder, die über Jahrzehnte hinweg in Balmoral im Hochland aufgenommen worden sind, wo tatsächlich, also die Queen kenne ich nicht damit, aber Prinz Philipp, der ja bis zu seinem Lebensende wahnsinnig gerne auch noch Kochshows im Fernsehen angeguckt hat, sich als den großen Grillmeister da dargestellt hat. Und für mich war das auch so ein bisschen, die hatten da schon Freude dran, aber das war so typisch Prinz Philipp. Einerseits dann schon der Palast und so weiter und auch die Gala-Uniformen, die er gern getragen hat und schon auch irgendwo diesen royalen Nimbus auch zu wahren und dann so die Jugend in Gordonstown, dem Internat in Schottland, wo es also möglichst spartanisch und handfest zuging. Ich weiß, warum man damals solche Fotos gemacht hat, um einfach genau das zu zeigen. Ja, wir sind im Prinzip auch, vor allem wenn wir privat sind, ganz normale Menschen. Ich würde Charles' Privatleben ein bisschen differenzierter sehen. Und diese Wochenschauaufnahmen von damals, wir zeigen jetzt mal, dass ich ein normaler Mensch bin, weil ich ein Steak auf den Grill schmeiße, die hat Charles auch nicht nötig und das entspricht auch nicht seinem Psychogramm. Charles ist mehr ein Mensch, der sagt, okay, der Inner Circle ist meine Familie, das merkt man, das sind William, Kate, die Kinder, das sind seine Geschwister Anne und Edward und die Schwägerin Sophie und einige andere Verwandte. Das ist der innere Circle der Familie. Und dann gibt es im Prinzip im Umfeld von Charles auch Leute wie zum Beispiel den Publizisten und Politiker Zack Goldsmith, der ein Blatt und einen Informationsdienst rausgab, The Ecologist. Und ich denke mal, dass das Leben von Charles etwas breiter aufgestellt ist als das der Queen und Philips. Die Queen und Philip haben, vor allem die Queen, über Jahrzehnte hinweg ihr Privatleben auch vor der, sag ich mal, sehr aggressiven britischen Boulevardpresse gut geschützt, dass eigentlich ihre privaten Freunde nur Menschen waren, die die Queen schon aus Kindheitstagen kannten, die so gut wie alle dem britischen Hochadel entstammten und genau wussten, übe ich heute Verrat an der Queen, indem ich indiskret bin, dann ist das auch mein gesellschaftlicher Genickbruch in diesem Lande. Das wird die Queen nie ausgesprochen haben, das wussten die Leute. Und nachdem die meisten ihre Gartengröße in Hektar bemessen, war es jetzt auch nicht so, dass die mal für 500 Pfund der Not folgend alles ausplaudern mussten. Bei Charles würde ich sagen, das ist wesentlich moderner aufgestellt. Das ist zum Beispiel ja auch so ein bisschen diese Patchwork-Familie. Camilla hat sich immer noch ihr privates Anwesen Raymill House in den Cotswolds behalten. Und da ist sie manchmal auch noch privat. Und da kommen dann auch ihre Kinder aus erster Ehe mit ihren Familien und alte Freunde. Das ist dann so Camillas zusätzlich Privatzirkel. Und dann ist Charles, glaube ich, mehr als zum Beispiel sein Vater ein Mensch, der so den Dialog im Kreis sucht, was du jetzt auch sagtest. Da sind dann auch manchmal Professoren, da sind auch Künstler, auch Menschen durchaus aus der Politik, mit denen er auch zu kommunizieren versucht, auch über unterschiedliche Themen. Aber andererseits merkt man schon auch, das ist eine modernere Gesellschaft, weil sie einfach auch alles schneller ging. Man konnte sich leichter connecten. Die ganzen Kommunikationswege waren kürzer. Die Reisestrecken waren schneller. Und Charles hat das auch sehr gut verstanden, wie wir auch vorhin gesprochen haben, auch durchaus nicht zu sagen, ich bin jetzt König, weil er war es lange nicht. Und lass das Rolltor runter. Und wenn ich hier mit mir einstmals in einem Kindergarten war, in dem nur Blaublüter verkehrten, der kommt da eh nicht rein. Oder er steht auf der Lohnliste Oder er darf, wenn ich gut gelaunt bin, einmal antreten und ein Dienstgeschäft bei mir verrichten, mich fotografieren oder malen oder meine autorisierte Biografie schreiben. Da merkt man schon, und das ist eigentlich komisch, dass ich nicht das Gefühl habe, dass dieser 75-jährige Rookie-Regent, den jetzt Großbritannien mit Charles hat, nennenswert älter ist als viele, die eigentlich auf anderen Thronen in Europa sitzen und zumindest biologisch seine Kinder sein könnten.
Lieber Andi, gibt es denn heute noch in Großbritannien sowas wie, der König hat einen besonderen Geburtstag und alle kriegen schulfrei?
Ja, das ist, die Briten sind ja nun auch ein geselliges Volk, vor allem gerade in den ländlichen, eher traditionell aufgestellten Gegenden. Das ist dann ja oft auch zum Beispiel verbunden, Charles ist ja auch Schirmherr endlos vieler Charities und dann gibt es, was weiß ich, einen Tee mit Kuchen. Das gab schon für seine Vorfahren bei Krönungen, bei Geburtstagen. Und dann wird vielleicht ein Obolus von 5 Pfund erbeten und dann stößt man auf den König an und dieser Obolus geht dann in die Kasse der Charity und das ist auch so ein Teil lokaler Gesellschaft oder es wird irgendwo dekoriert oder gefeiert und dergleichen mehr. Was natürlich, das hat in Großbritannien, wie gesagt, vor allem im ländlichen Bereich eine große Tradition, ist auch eine schöne Sache, weil man kann jetzt auch mitfeiern, wenn man jetzt nicht mindestens Mitglied des Rotary Clubs ist oder in irgendeinem Country Club oder irgendwo in irgendeinem Parlament im Lokalen sitzt, das ist schon irgendwo für alle und die Chancen gibt es, außer vielleicht jetzt bei den politischen Gruppierungen, die das Königshaus prinzipiell ablehnen, so kann jeder irgendwo teilnehmen. Das ist ein Charakteristikum der britischen Gesellschaft, dass sowas auch im Kleinen begangen werden kann, ohne dass das groß als Veranstaltung angemeldet ist. Und Charles hat das Ganze, wie man ja auch gesehen hat, mit diesen Einladungen nach Schottland, nach Highgrove, auch irgendwo gefördert. Modern würde man sagen, einen Kick-off gegeben, so nach dem Motto. Er hat ja auch gesagt, zum Beispiel, einsame Menschen, ältere Menschen, ruhig auch aufgrund dieses Anlasses, dass die Gesellschaft einlädt, ein bisschen mitnimmt und sonst irgendwas. Das, was dann immer viele sich wünschen würden, Charles ist nicht Kim Kardashian, wo man dann sagt, und ich versuche jetzt die Gästeliste des Jahres und lass aus aller Welt, und da lasse ich noch einen einfliegen, der in Südkorea in der Hitparade auf Nummer 1 steht, und dann noch den Basketballstar und dann noch den Wrestlingstar und dann noch Mike Tyson. Also das ist bei Charles was ganz anderes und das ist nicht anders, als es bei seinen Eltern war, aber ich finde, es ist noch unaufgeregter und bei ihm hat man das Gefühl, er ist mit dem Herzen näher dran und das ist nicht so eine royale Mission, wo man sagt, ja, wir sind Royals und deswegen müssen wir es machen. Das gefällt mir gut.
Lieber Andi, das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Du hast uns Charles wieder mal ein Stück näher gebracht.
Das finde ich auch. Dann wollen wir doch am Dienstag mal an König Charles III. Denken, zu seinem Geburtstag schon mal geistig gratulieren und ein Glas Guinness oder vielleicht ein Champagner auf ihn anstoßen. Und auf dich natürlich auch, lieber Andi. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich immer, wenn ich euch und euren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein paar Eindrücke vermitteln kann, die sie informieren und unterhalten mögen.
Kleiner Ausblick auf die beiden Podcasts der nächsten Wochen. Da heißt es bei uns, ein Hotel fällt vom Himmel, Teil 1 und Teil 2. Lasst euch überraschen, es wird, glaube ich, ganz interessant. Bis dann.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.